So, da bin ich, Leute. Ich war schon rennen. 5,84 Kilometer waren es heute. Also ungefähr 300 Meter kürzer als das letzte Mal. Hängt immer ein bisschen von der Runde ab. Ich habe noch meine Handyhülle um. Muss ich mal kurz abmachen. Ich habe mir gerade irgendwie drückt ein bisschen am Bauch im Sitzen. So, ab. Ich habe so ein Gurt fürs Handy, was man unter das T-Shirt machen kann. Weil ohne Handy dabei ist, sagt. So. Ah. Nice. Heute hatte ich pass mal auf hier. Bullshit-Einheiten. Neuer eine Meile-Rekord. Weiß gar nicht, warum die App das überhaupt anzeigt. Ich hatte keinen Kilometer-Rekord, ich hatte einen Eine-Meile-Rekord. Aber gut, die versuchen halt, die Leute zu motivieren und dementsprechend wird jeder Scheiß angezeigt, ne? Ich weiß gar nicht mal, wo man das überhaupt sieht. Ich überlege gerade, ich bin gerade in der App am Gucken. Ich überlege gerade, wo man überhaupt die Rekorde sieht in den... Performance Stats vielleicht? Nee. Activities vielleicht? Ach, keine Ahnung, Alter. Die App ist so krass unübersichtlich, Mann. Doomswerb, dankeschön für den Sub. Das ist die off hier. Garmin Connect App. Nicht sign in, Alter. Und die ist wirklich echt unübersichtlich. Aha, sag ich dir gleich, warum gibt es eigentlich keine Bilder mehr bei Google-Suche? So, und wie zeigt man sich da? Okay, wie zeigt man sich die Records an? Wo steht das? How do I manage my personal records? Okay, Dantu Dev, danke für den Sub. Alter, macht halt ein fucking Bild rein, Mann. Okay, also, Tab. There are running records. Okay. Mal gucken. Challenges vielleicht, hä? Ach, mein Gott, ist diese App unübersichtlich, Alter. Es gibt schon einen Garmin Champ. Guck mal, es gibt schon Garmin Home Assistant GitHub. Haben Leute schon gemacht hier. Kann man schon in sein Smart Home einbinden. Die ganzen Garmin-Sensors. Ja, das ist... Okay, guck mal, Leute. Es ist total hängen geblieben. Es gibt einen extra Tab. Challenges. Aber wer jetzt denkt, dass die Records irgendwie in Challenges drin sind, der irrt natürlich, ja? Ja, Running. Schön. Wo zum Teufel sind die Records? Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich muss es jetzt finden. Wo sind hier die Dinge? Das kann doch nicht sein. Ne? Yesterday? Nein, interessiert mich. Ich meine, vielleicht bei More Settings? Nö. Ich hab legit keine Ahnung, wo die Records sind. Wo sind die unter iOS? Man, da muss doch ein Bild geben. How do I view... Okay. You should be able to find your records in stats in your profile. Okay. Profile? Stats. Ah. Ja, aber das ist nicht die Übersicht, die man normalerweise bekommt. Also... Ja. Eine Meile, 12 Minuten, eine Sekunde heute. Was auch immer. Das. Eine Meile. Was ist eine Meile zu Kilometer? Okay, 1,6 Kilometer, 12 Minuten. Das ist neuer Rekord. Also heute war ich. Ich hab's auf Twitter gepostet. Wartet mal. Alter, ich muss die Hose waschen, Alter. Die stinkt. Ich hatte die jetzt schon ein paar Mal an beim Rennen. So. So, das hatte ich heute. 5,84 Kilometer in 47 Minuten 37. Und das bedeutet im Durchschnitt 8 Minuten 10 pro Kilometer. Ich hab mich heute auch besonders angestrengt. Auf dem Rückweg in der zweiten Hälfte. Damit ich was posten kann auf Twitter. So ist das, ja. Das hatte ich heute. Also ich bin losgelaufen, so 7 Uhr. Und war dann halt so 8 Uhr oder so irgendwie in dem Dreh. 8 Uhr 30 oder so, keine Ahnung. War ich wieder da. In Garmin-Colored habe ich einen Menüpunkt mit persönlichen Rekorden. Ja, aber wo? Ich bin auf der Startseite von der App. So, das ist My Day, gibt es hier. My Day. Und dann, Challenges ist es nicht. Ach, du bist im Browser? Nee, ich bin in der App. Das ist richtig schlecht gemacht, Mann. Findet man nichts. Nee, muss man nicht da irgendwie 800 Kniebeugen oder sowas machen? Leute, ich muss mal kurz andere Hose anziehen. Bin gleich wieder da. Wie hoch war dein Puls? Steh doch da. Jetzt weiß ich auch, warum hier drin so warm ist. Ich habe heute Nacht auf der Fernbedienung von der Klimaanlage gelegen und habe die umgestellt auf Wärmen. Und jetzt hat es gerade hier aufgewärmt. Ich dachte mir, Alter, ich habe die Klimaanlage an, so langsam könnte es aber mal kalt werden. Jetzt habe ich gerade geheizt. Ich muss wohl irgendwie auf der Fernbedienung gelegen haben heute Morgen. Alter. 28,6 Grad. Ich habe mit 27,4 angefangen. Ich weiß gar nicht, warum die heizt. Das Ding steht auf 26 Grad. Das dürfte gar nicht heizen. Und ich habe doch gerade gesagt, Alter, meine Hose stinkt. Das ist nicht meine Hose, die stinkt. Das ist die Klimaanlage, die stinkt. Warum auch immer. Weil sie heizt. Wahrscheinlich, weil die Heizung eingeschaltet wurde seit einem halben Jahr. Ich hab irgendwie, das ist meine Hose. Aber ich habe zu viel reingeschwitzt. Aber nein, das war die Klimaanlage. So, jetzt braucht die Klimaanlage natürlich mal wieder 3-4 Minuten, bis die von Wärmen auf Kühlen umschaltet. Weil die kann ja nicht gleich kühlen, wenn sie. Also, ne, das dauert jetzt immer kurz. Boah. Alter, boah, ist hier warm drin, Mann. Es wird noch wärmer. 28,7. Fuck. Oh, shit. Ich habe mich gewundert, warum ich wieder übelst anfange zu schwitzen gerade. Ich war eigentlich schon wieder halbwegs abgekühlt nach dem Rennen. Und ich habe angefangen zu schwitzen. Das kann doch irgendwie nicht sein. Was ist hier los? Ich glaube, jetzt kommt kalt. Jetzt kommt kalt raus, Alter. Aber ich muss noch mal ausschalten. weil die irgendwie nicht ganz aufgegangen ist, weil ich die zwischendrin irgendwie während dem Aufgehen einen ausgeschaltet habe. Das mag die nicht unbedingt. So, nochmal. Ja, jetzt ist gut. Ja. Okay, ja, jetzt ist gut. Meine Güte. Also, ich kann, Drachenflieger, ich kann nur sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt, dass ich mir so eine Klimaanlage habe einbauen lassen. Aber das war ja noch vor Corona, also vor 5 Jahren oder so habe ich die schon. Jetzt muss ich erst mal warten, bis sie ordentlich abgekühlt ist. Fest verbaut. Ich habe so einen Kasten an der Wand draußen hängen. Und dann habe ich im Schlafzimmer und im Arbeitszimmer so ein Gerät innen drin. Da wurde halt ein Loch durch die Wand gebohrt und es wurde mit dem Außengerät verbunden. Und ich kann auch bis zu 3 weitere Innengeräte damit verbinden. Das ist eine Mitsubishi Heavy Klimaanlage. Frag mich nicht, welche genau. Müsste ich nachgucken. Und ich bin die ganze Zeit ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht vielleicht noch das Wohnzimmer und unten das Schlafzimmer damit verbinden lasse. Das ist nicht so schwer, weil meine Decke ist hohl, so für ein paar Zentimeter oben drüber. Da könnte man eigentlich ein Rohr legen, so als Abzweigung von der Klimaanlage ins Wohnzimmer zum Beispiel. Aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, da jemand zu bestellen, das machen zu lassen. Das ist gar nicht mal das Geld. Gar nicht mal das Geld, sondern einfach weil ich übelst faul bin. Also ich muss sagen, im Schlafzimmer, ich mach die Klimaanlage abends an, wenn ich mich hinlege, dann lasse ich sie runterkühlen auf 26 Grad oder 25,5, so was die halt macht, wenn sie auf 26 Grad steht. Und dann mache ich meistens nach einer Weile wieder aus, weil ich nicht gut schlafen kann, wenn die Klimaanlage an ist. Aber irgendwann mitten in der Nacht, wenn ich mal aufs Klo muss, oder mache ich die immer wieder an, weil dann ist es meistens wieder aufgeheizt und man ist am Schwitzen. Dann lasse ich die so eine halbe Stunde an, dann mache ich sie wieder aus und dann reicht es meistens. Ja, auf 18 Grad sicherlich nicht. 26, gut ist. Das ist kalt genug, wenn du den ganzen Tag über warm gewöhnt bist. Ja, das stimmt. Ohne Mist, wenn ich hier die Tür zumache im Arbeitszimmer und was spiele auf dem Rechner und der ordentlich hochdreht, hier wird es richtig warm in dem Zimmer. Also das hat schon ordentlich Abwärme. Ja. Aber Chatke, um das heute, meine Runde nochmal etwas mit Stats zu füllen. Also ich bin gelaufen 5,84 Kilometer in 47 Minuten 37. Das bedeutet 8 Minuten 10 für den Kilometer, 31 Meter bergauf, insgesamt nicht viel. Durchschnittlicher Puls 156. So. Und ich bin wieder zum Ende hin schneller geworden. Wenn ich mir das angucke. Ja, wir haben das geguckt. Ich bin wieder schneller geworden. Ich hatte erster Kilometer 8 Minuten 46, zweiter Kilometer 8 Minuten 21, dritter Kilometer 8 Minuten 42. So, und jetzt geht's los. Vierter Kilometer 8 Minuten 3. Fünfter Kilometer 7 Minuten 47 und den Rest, also quasi der sechste Kilometer, allerdings nur 48 Meter, Pace 7 Minuten 8. Also, irgendwie bin ich die zweite, ich werde die zweite Hälfte immer schneller. Vielleicht liegt das daran, dass man dann warm gelaufen ist oder so. Nee, geht nicht bergrunter. So eine Mischung. Ich meine, du hast ja gesehen, insgesamt sind es bloß 31 Meter. So, und das ist halt die Brücke hoch und runter. Man sieht das hier auch in der Pulsstatistik. Sieht man, dass ich so bis zur Hälfte ungefähr habe ich so 150, 155 und dann habe ich eigentlich konstant über 160. Bis zum Ende hin kurz mal. Also Zielsprint hatte ich also um die 180. Wie oft? Alle 2 Tage. Dass man sich ein bisschen ausruhen kann. Und was mich persönlich ja sehr motiviert ist, die ganzen Statistiken sich anzugucken. Danach. Und aktuell reicht mir zur Motivation echt so die Sache an sich noch. Okay, das kann nicht so ganz stimmen, Leute. Das kann nicht so ganz stimmen. Power. Im Durchschnitt 270 Watt. Okay. Das kommt durchaus hin. 270 Watt im Durchschnitt sind 270 durch, sag mal, 92 Kilo sind 2,93 Watt pro Kilo. Das ist so normaler Wert für nicht sonderlich trainierte Leute. Das geht hoch bis zu, bis manch Tour de France Profi hat in Spitzenzeiten bis zu 6,7 Watt pro Kilo Körpergewicht. Das ist halt mega, mega krass, die Dudes, ne? Das ist so um die 3 ist so mehr oder weniger, was der 0815 nicht sonderlich trainierte hat. Gibt's auch irgendeine Tabelle. I love cycling, ja super. Hier irgendwie sowas, ja. Guck. Mittel. Ordentlich, ja. So hier. Aber gut, auf der Fahrradseite zu gucken, ist jetzt vielleicht nicht so geil. Ja. Aber wie gesagt, das ist so ungefähr das. Das ist so ungefähr das, was so der 0815 untrainierte oder nicht komplett untrainierte, aber nicht sonderlich trainierte Typ hat. Ja, ungefähr 3 Watt pro Kilo Körpergewicht. Aber also ganz ehrlich, was die Uhr so anzeigt, ich bin mir da eh nicht sicher. Ich meine, wahrscheinlich kann man es relativ gut ausrechnen. Die Uhr kennt mein Gewicht, das kennt die Geschwindigkeit, das kann halbwegs gut Schritte zählen. Und hat Stats über das Profil, was ich laufe. Also insofern, ich glaube, das kommt näherungsweise ganz gut hin. Und am Ende sagt die Uhr, und das glaube ich nicht so ganz, am Ende sagt die Uhr, so die letzten 300 Meter oder so, wo ich übelst losgerannt bin, 721 Watt Maximum. Da hätte ich ja meinen Heizlüfter mit betreiben können. Das glaube ich nicht so wirklich. Das erscheint mir ein wenig viel. Aber das 270 im Durchschnitt kann ich mir gut vorstellen. Naja. So sehen die Stats aus. Du hast halt echt für jeden Scheiß Statistik, ne? Also wie viele Schritte pro Minute, wie hoch man vertikal schwankt beim Rennen, wie hoch der Kontakt zum Boden ist und alles Mögliche, ja? Zonen vom Puls, in dem man sich befunden hat, in der Powerzone, bla bla. Also. Ja. Ja, hoffe ich mal. Oh, gute Frage, weiß ich nicht. Hast du gescheite Laufschuhe? Ja, also ich weiß nicht, ob die gescheit sind. Das sind auf jeden Fall Laufschuhe. Ich habe von New Balance Laufschuhe, die habe ich schon eine ganze Weile, weil ich habe etwas zu breite Füße, deswegen brauche ich welche mit extra weit. Und davon habe ich drei Paare. Und ich nehme eines, also ich habe eines der bisher nicht benutzten Paare, benutze ich immer zum Rennen, dass sie nicht so ausgelatscht sind. Nee, hole ich mir nicht. Die Uhr ist genau genug. Es gibt Reviews und Tests, die sagen, dass die Herzrate bis auf 1-2% genau ist über die Armbanduhr. Was im Endeffekt vielleicht, ne, also das ist dann so 1,5 Schläge falsch oder so, damit kann ich leben. Also, ich habe mich gerade auf die Waage gestellt. Ich wiege halt mal 1 Kilo oder 1,5 Kilo weniger auf einen Schlag. Aber das ist halt, weil ich rausgeschwitzt habe, as fuck. Und es ist auch warm. Ganz bestimmt. Pogo. Also wenn es danach geht, war ich in der viel zu hohen Powerzone die ganze Zeit. Aber das Ding ist der Meinung, dass nö, keine Ahnung. Egal, genug. Aber das ist sehr nice, dass du abgenommen hast. 5 Kilo, das merkt man auch schon, ne? Also ich kann mich dran erinnern, mir hat das, also ich habe das richtig gemerkt, auch dass man, wenn man mal sich auf die Erde knien muss und dann irgendwas irgendwie unter Bett gucken oder irgendwas in der Richtung, dass es viel einfacher geht, weil man einfach einiges weniger wiegt. Also ich hatte 108,5 und habe jetzt, sagen wir so, 92 so in dem Dreh. Ja, jetzt nach dem Rennen weniger. Und vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen weniger. Ich meine, ich gehe jeden Tag meine 1,5 bis 2 Stunden normal laufen, wandern und dann noch jetzt alle 2 Tage so 45, 50, 55, je nachdem welche Strecke. Richtig rennen. Und mal gucken, also. Das ist doch nice. Vielleicht ist dein gebrochenes Bein geheilt und du konntest dich wieder bewegen. Nö. Ich esse immer noch das gleiche wie vorher. Einzige, was ich mache, ist, ich esse vielleicht insgesamt minimal weniger, aber ich fresse mich eigentlich immer noch voll as fuck. Und ich habe vielleicht etwas weniger Fett wie früher an den Mahlzeiten. So. Eine Sache, die ich halt nicht mehr mache, das ist tatsächlich wahrscheinlich das. Ich habe ja früher teilweise abends vorm Rechner noch Chips gefressen und sowas. Das mache ich gar nicht mehr. Aber normale, ich esse dreimal am Tag, bis ich platze. Also, wenn ich nicht richtig voll bin, habe ich keinen Bock aufzustehen, so, vom Essen. Ich muss richtig vollgefressen sein. Nachher auch wieder. Wenn ich mit dem Stream fertig bin, 12 Uhr, wird erstmal eine Runde Nudel warm gemacht und vollgefressen. Weil ich mir gar nicht sicher bin, ob es heute Nudel gibt. Könnte auch sein, dass es Reis gibt. Ich glaube, es gibt keine Nudeln mit Lachs. Aber es könnte sein, dass ich auch noch Nudeln mit Lachs habe. Doch. Ich glaube, es gibt sogar Nudeln mit Lachs nachher. Nö, meine Mutter kocht. Beste. Ich glaube Nudeln mit Lachs. Heute gibt es Lachsnudel, keine. Ich meine, dass ich Nudeln mit Lachs futtere, ist ja mittlerweile schon so gemimt, dass es sogar einen Desktop-Hintergrund gibt. Nudel mit Lachs. So oft muss ich Nudeln mit Lachs essen, dass die Leute mir schon einen Desktop-Hintergrund gebaut haben in Nudeln mit Lachs. Stumorger, danke für den Sub. Chris P. Grandula. Pog Subscription, danke Leute. Und sorry an alle, die ich übersehen habe. Guck mal kurz rein. Ich glaube nicht, dass ich viel übersehen habe, aber man weiß ja nie. Dan to Death, danke für den Sub. Doomswamp, Pogo Subscription, Bad Get Time. Jawohl. Immutable Byte vor 11 Stunden. 11 Stunden? Das war doch noch im Stream gestern Abend. So. Ah ja, und eine Sache, die tatsächlich auch dazu beigetragen hat, bin ich mittlerweile relativ sicher, auch wenn ich dafür keinen Beleg habe, aber dass es halt so viel weniger geworden sind an Kilo, ist doch wohl irgendwie Beleg dafür, ist, dass ich mehr Homeoffice habe und ordentliches Zeug daheim fressen kann und nicht mehr ekliges, oder was heißt ekliges, mieses Frankfurter Mittagessen essen muss. Also, ganz ehrlich, ich war in Frankfurt Mittagsessen total oft bei irgendwelchen China-Läden, wo wahrscheinlich die Hälfte voller Gluten und ungesundem Zeug ist. Seitdem ich so viel Homeoffice habe und, sagen wir mal, dementsprechend ja 80-90% der Woche daheim esse, ist das Essen vielleicht auch insgesamt ein bisschen gesünder. Obwohl es nicht explizit gesundes Essen gibt hier bei uns. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Grünkernbratlinge mit magerer irgendwas, keine Ahnung, was man da so isst, futtere, sondern ich esse ganz normal. Im Zweifelsfall, also das ungesündeste, was ich in letzter Zeit gegessen habe, war wahrscheinlich ein Dönerteller zum Mitnehmen eingepackt und dann daheim aufgefressen abends noch. Aber ansonsten ist das ganz normales Zeug. Nudel, Reis mit Hackfleisch oder Hähnchen oder so, also nichts besonders Gesundes. Naja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich habe so eine gewisse Abneigung gegen alles Essen, was besonders öko aussieht. Und das liegt daran, Freund von mir in der Schule hatte eine Mutter, die war komplett ihrer Zeit voraus, Leute. Ich sag euch, die könnte heute Geld verdienen als Influencerin. Die war damals schon extrem so pro-feministisch Frauenrechte und fand das nicht nur einfach gut, sondern hat dann auch Leute übelst zur Sau gemacht, die irgendwie mal einen blöden Spruch gebracht haben und sowas. Also die wäre heute richtig in dem Element gewesen und die war gleichzeitig auch so extrem öko drauf. So mit Grünkernbratlingen und sowas in der Richtung. Zumindest der Freund von mir aus der Schule, der ist gerne mit mir zu meiner Oma nach der Schule gegangen, weil da gab es immer gescheites Essen. Der wollte immer nicht heimessen, der ist immer lieber mit mir zur Oma gegangen und hat mit mir zusammen bei meiner Oma gegessen, weil er sich nicht die Grünkernbratlinge und das Zeug von seiner Mutter geben wollte. So, und zumindest, ich bin ab und zu mal auch mit dem heimgegangen und dann hat die Mutter dann halt da das Zeug gekocht und ich habe da mitgegessen. Und das eines der abartigsten Sachen, die ich jemals gegessen habe, gab es dort. Albträume ist zu viel gesagt, aber da habe ich heute immer noch schlechte Erinnerungen dran. Und zwar Hefeklöß. Ihr kennt ja solche Dinger da. Ich glaube, das heißt das Dampfnudel bei den Bayern? So Hefeklöße. So kennt man die Dinger ja normalerweise. Das sind so weiße, Klöße, die auf, oder Germknödel bei den, so, da ist Marmelade drin und da gibt's dann irgendwie so Mohnstreusel drüber oder irgendwas dabei. So, die gehen dann auch auf mit bisschen Vanille, so schmeckt süß, schmeckt wirklich nice. So kenn ich die Dinger. So kenn ich die Dinger, so. Und bei der Mutter von dem, die hatte solche Vollkornhefeklöße. Alter, boah! Und die waren so abartig, Alter. Ja, so ungefähr haben die ausgesehen, Alter. Und die Dinger waren so abartig. Da gab es dann natürlich auch nicht irgendwie jetzt einen halben Liter Vanillesoße dabei, dass man das irgendwie runtergespült bekommt. Nee. Ich glaube, es gab Petersilie oder sowas. Ich weiß nicht. Vanillesoße und Petersilie oder etwas. Was überhaupt nicht so richtig eklig war. So, und wie gesagt, seitdem ich mit dem nach der Schule ab und zu bei seiner Mutter mit Essen war und die immer so Öko-Sachen gekocht hat, habe ich die übelste Abneigung gegen alles, was in irgendeiner Art und Weise dem ähnlich sieht oder so nach Öko-Essen aussieht. Also, mich kannst auch jagen mit Grünkernbratling und sowas. Mag sein, dass das gut schmeckt, aber ne. Jo, kann doch jeder machen, was er will. Ja. Nee, ey, das war... also wenn's... Leute, gibt's bei euch jemand, der sowas gerne isst? So Vollkorn-Dampfnudel mit Salzkruste. Jetzt mal ernsthaft. Mag das jemand? Ich habe keine Probleme mit, wenn's jemand mag. Mich würde so interessieren, ob es überhaupt jemand gibt, der das mag. Sind das diese kleinen Klößchen? Ja. Die mag ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Da ist irgendeine Art Gewürz drin, was ich nicht so geil finde. Oder wie man heute sagt, was ich nicht so feier. Ich weiß nicht, welches Gewürz, wie das heißt, was da drin ist. Kümmel wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das. Ne, wobei gegen Kümmel habe ich nichts. Oder, ja, ich weiß nicht. Also, der Geschmack finde ich nicht so dolle. Nee. Dafür bin ich jemand, der Sardellenpizza isst. Das finden die meisten von euch wahrscheinlich Monka S. Sardellenpizza. Sowas hier. Ess ich extrem gern, weil es schön salzig ist. So, die Kombination ist gut. Oliven, Sardellen, Pizza. Bäh. Ja, das ist gut. Ich weiß, das mögen viele Leute nicht, aber das mag ich. Ich glaube, es hat im Endeffekt jeder. Es hat jeder so seins, was er gerne isst, aber vielleicht der Großteil der Menschheit nicht. Letztendlich ist es doch wurscht, ne? Solange es einem schmeckt. Jetzt ist hier wenigstens endlich langsam kühl, nachdem ich geheizt habe mit der Klimaanlage. Übrigens noch ein Geheimtipp hier zum Rennen. Ich hatte, nachdem ich das zweite Mal rennen war, hatte ich die übelste Blase zwischen kleinem C und, tja, wie heißt der C? Wie heißt der C neben? Okay. Ne, der C neber Digitus Minimus. Also Digitus 4. Ah, yes, excellent. Der Ring C sozusagen. Ja. Keine Ahnung, wie das heißt. Der Ring C. Zwischen kleinem C, also ich hatte eine fette Blase zwischen Digitus Minimus und Digitus 4. Und daraufhin habe ich mal geguckt, was man dagegen machen kann. Manche Leute haben gesagt, mit Pflaster abkleben und sonst was. Was ich mir jetzt gekauft habe, ist sowas hier. Also nicht exakt die, aber sowas in der Richtung. Zehensocken. Das ist mega zum Laufen. Ich bin jetzt da schon ein paar Mal mit gerannt. Keine Probleme. Nichts mehr, was schabt am Fuß. Keine Fußzehen mehr, die reiben aneinander. Sieht vielleicht erstmal witzig aus. Ja? Sieht vielleicht erstmal witzig aus. Aber funktioniert extrem gut. Sind alles irgendwelche China-Chinesen-Hersteller oder so. In den Sandalen kann man nicht rennen. Aber wirklich, also ich, so wenig irgendwie reiben und ziehen und schürfen und so am Fuß hatte ich noch nie. Gibt's auch als Schuh, ja. Mag sein. Handschuh für den Fuß, sowas in der Richtung, ja. Aber das ist sehr praktisch. So. Lass uns mal schnell ShitHub gucken, was es wieder für schöne Weekly Trends gibt. Außer AI. AI skippen wir einfach mal. AI. Nee. Hacker-Tools. AI. SpaceTimeDB. Written in Rust. Blazingly fast. Okay, keine Ahnung. Quake 2 ist auf GitHub. But why? Ah. Ach, das ist das Remake Source Code. Ist doch cool, dass sie das Open Source hinstellen. Finde ich sehr nice. Hier kann man übrigens mal lesen. Ich habe mir auch schon den Doom Source Code und sowas besagt. Hier kann man mal rechts zwar altes C++ lesen, ja. Das ist C++ ohne jegliche modernen Features. Aber tatsächlich, indem sie sich wirklich auf ein minimalst Ding aus C++ beschränken und das verwenden, was halt sinnvoll ist, finde ich, ist sowohl der Quake Source Code als auch der Doom Source Code zum größten Teil eigentlich ganz gut lesbar. Ne? Finde ich, kann man durchaus lesen. Das Problem an modernem C++ ist einfach, dass die mittlerweile so ultra viele Wrapper-Klassen und Sonderfall-Dinger in der Standard-Library haben und Sonderzeichen und hast du nicht gesehen? Das hier beschränkt sich halt im Prinzip auf ein bisschen Pointer-Syntax, Referenzen und sonst was. Es ist im Prinzip C mit ein bisschen oben drauf, was die hier verwenden. Und dementsprechend ist das echt gut lesbar. Ja, kannst nichts sagen. Also, das kannst du gut verstehen, was sie hier programmiert haben. Nee, nicht für C++. Schon eher für die Leute, die das trotz Kacksprache ganz gut geschrieben haben. Was hältst du vom... Kenne ich nicht. Machine Learning für Rust. Radix. Das ist ein cooles UI, minimal Frontend UI Gedöns. Leider React only. Es gibt ein paar Versuche, sowas ähnliches für Svelte zu bauen. Ja. Leute, ich glaube, wir müssen heute Abend weiter Svelte Frontend Geschiss machen, oder? Was meint ihr? Wird mal Zeit, dass wir ein bisschen progressen. Was ist das? Blockchain, Krypto, shit. AI. Tower Defense RTS. Das kenne ich, wenn das... Ja, das kenne ich. Das ist auch so ein Spiel, was du theoretisch unendlich spielen kannst, wenn du willst. Das ist Factorio, bisschen mit Tower Defense zusammen. Da kann man auch unendlich Zeit reinstecken. Ja. YouTube DLP beste. Die haben das ja mal geforkt, ohne dass man sieht, dass das... Wird das andere eigentlich auch noch entwickelt? Ja. Also ich verwende seit Monaten, fast schon Jahre, seit es gibt, nur noch YouTube DLP. Weiß gar nicht mehr, was der Grund war, warum. Ich glaube, weil die das mal gestrikt haben, das andere. Bitcoin trendet. Okay. Da werden die Satoshis gemeint. Geht das wirklich? Du bist Modge, ich trau mich das einfach mal anzuklicken. Ich kenne das nicht, Agile Enjoyer. Was ist hier, was ist da für ein Bild? Dahinter. Okay, du bist Mottke, ich trau dir jetzt. Okay, C++, ja, das ist ab, wirklich ab 18, sehe ich auch so. Show me the weirdest and least understandable C++ Code. Der muss... Der hat Emojis defined, so... Ja, das wird bestimmt funktionieren, gehe ich von aus. Ich meine, das sind irgendwelche Präprozessor-Geschichten, da hat C++ nichts mit zu tun. Das wird ja am Ende dann in ja, normales C++ zurück übersetzt. Das wird wahrscheinlich funktionieren, ja. Ja, denke schon, dass das funktioniert. Wobei das tatsächlich noch... Also, das ist ja absichtlich obfuscated. Normales C++ ist halt auch schon unverständlich. Ich bringe jetzt kein Beispiel, sonst flame ich wieder eine halbe Stunde. So, und was trendet in... Was trendet in C-Sharp? Elsa. Was ist Elsa? Also außer der Eiskönigin. Was ist... Und Alsa ist der Linux Sound Treiber Kram. OpenSource.NET Standard for Workflow Libraries. Okay, keine Ahnung, was es ist. Sieht nicht aus wie irgendwas, was ich jemals brauchen werde. Clean Architecture, ja, okay. Alles klar. Das ist für Leute, die drei Zeilen Konsolenanwendungen verkomplizieren wollen in einem Projekt mit 5 Unterprojekten und 8000 Zeilen. Nicht, dass es nicht Sinn machen würde in manchen Anwendungsfällen, ja, aber man kann es auch übertreiben. Maui, halt einfach dead, bevor es wirklich adopted ist. Weiß nicht, wer masochistisch genug ist und Maui verwendet. Das ist so eine Art Wallpaper-Engine, nur in .NET. Okay, ganz cool. Ein Installer für Windows. Irgendein Windows-Settings-Änderungstool. China-Chinesen-Zeug. Nochmal Clean Architecture, weil einmal nicht genug war. One Remote. Tools for Manipulating Divinity Original Sin und Baldur's Gate Files. Ja, ja gut. Dass das trendet, wundert mich nicht. Passt ja aktuell. Collection of Awesome.NET Libraries, ja, so eine Liste braucht jede Programmiersprache. AI. Shadow Socks, das ist irgendein Proxy für China-Chinesen, wenn ich das richtig im Kopf habe, um an ihrer China-Firewall vorbeizukommen. Gell? Yeah. Oder? Bin ich doch... Ja, ja, ja. China-Chinesen-Zeug. Power Toys, okay. Machine Learning in Game. Was ist das? Auch so ein Windows Deep Loader. Ja, Windows Deep Loader. Okay, Jellyfin, dass das mal wieder trendet, hä? Das ist Software, die schon lange gibt. Die trendet meistens nicht mehr. Die hat halt auch schon massig User und Sterne und das steigt langsam, aber trendet meistens nicht. Aber Jellyfin trendet, okay. Was sind MiHoYo Games? Sowas wie, ist das... Sowas wie Genshin Impact, oder? Ja, genau. Alles klar. Web-Framework, wo ich bis heute nicht verstanden habe, warum man das braucht. Ein GitHub-Actions-Importer, okay. Ein... Bilibili Download. Bilibili ist das nicht das China-Chinesen-YouTube? Bilibili? Ja. Ja, das ist das China-Chinesen-YouTube, Bilibili. Nochmal Maui, okay. Dein Projekt ist in den Svelte-Trends, das gucken wir uns jetzt an. Flipper-Tool. War Flipper nicht so ein nerviger Delfin? Ach, das! Ist das dieses Wi-Fi-Hacking-Ding? Dann habe ich das schon mal gesehen. Ich dachte mit Tool irgendwie, das ist eine Software, aber das ist ein Hardware-Tool. Ja, das hab ich schon mal gesehen. Okay, Skeleton UI trendet. Nice, haben wir auf das richtige Pferd gesetzt. Shadcn oder Shadzen. Ein Shadzen-Nachbau für Svelte. Flowbyte. Sag mal, wie viele UI? Der gleiche Dude hat doch das hier schon gebaut. Hä? Ich blick dann immer durch. Es gibt ohne Mist, es gibt einfach zu viel von dem Krempel mittlerweile. Ah ja. Aber gut, ich meine, es ist ja lobenswert, dass die Leute so aktiv Open Source entwickeln. Ja. Fireship.io trendet. Daisy UI. Thread? Max, wo ist dein Projekt? Kommt das noch? Was davon ist deins? Muss ich vielleicht today gucken? Ja, da ist er. Dein Projekt trendet heute, ja. Pogu. Giga-Chat-Mod. Nice. So. Okay. Hat jemand eigentlich dieses Linux Tech Tips Drama mitbekommen? Ich hab's nur am Rande irgendwie gelesen, nicht gecheckt. Irgendjemand hat gesagt, Linux Tech Tips testet nicht richtig. Und dann hat der gesagt, doch, alles gut, aber im Nachhinein musste er dann doch irgendwie zurückrudern und keine Ahnung, was da dramatechnisch wieder abgeht. Ist mir aber auch wurscht, ich guck das äußerst selten und ich muss ehrlich sagen, die Linux Tech Tips Videos waren ja doch schon immer, oder was heißt immer, aber schon sehr lange eher der Entertainment-Faktor, wenn man ein bisschen Technik interessiert ist und nicht so sehr um die harten Facts da irgendwie rauszukriegen. Natürlich sollte man aber trotzdem, und ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich habe das Drama nicht richtig mitbekommen, natürlich sollte man trotzdem, wenn man eine Seite ist, die zwar auch mehr auf Entertainment setzt, trotzdem, wenn man sagt, man bewertet jetzt was, das auch ordentlich machen. Weil ansonsten sollte man nicht sagen, man bewertet was. Und man reviewt was. Was ist denn das hier? Generalist oder Spezialist? Wie verdiene ich als Softwareentwickler 40.000 Euro im Monat? Okay, das, Leute, der, also vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, ja? Wie viele Views hatten das? 107, 132. Wetten, der will uns irgendwas verkaufen? Wetten, der will uns was verkaufen? Der will uns bestimmt verkaufen, dass man seinen Kurs buchen muss oder sowas. Wollen wir wetten? Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Der will uns, DevCraft Academy, der will uns bestimmt einen Kurs verkaufen. Komm in die Gruppe. Achtung, komm. Das skippen wir mal schnell drüber. Komm, wie gesagt, vielleicht, das ist auch komplett, tue ich ihm jetzt da unrecht. Ja, mal gucken.
Und so habe ich als Freelancer teilweise in Spitzenmonaten über 40.000 Euro verdient. Hallo Leute, ich bekomme immer wieder die Frage gestellt,
Hört sich ein bisschen nach Moneyboy an.
Ob man sich jetzt als Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin spezialisieren soll oder lieber in die Breite gehen.
Ich dachte, das sind mittlerweile SoftwareentwicklerInnen.
Soll und
niemand hat gefragt, wahrscheinlich.
Verschiedene ja. Sachen lernen soll.
Okay, aber die Frage ist ja an sich nicht verkehrt.
Ob man jetzt zum Beispiel sagen soll, ich werde jetzt Fullstack-Entwickler und schau mir alle.
Ganz ehrlich, weißt du, was man machen soll? Also zumindest mein Tipp ist immer, das zu machen, worauf man Bock hat, weil dann ist die Arbeit nicht so nervig und man wird besser in einem Gebiet, was einen interessiert und deswegen fällt einem auch das Lernen einfacher. Also es ist, glaube ich, immer von Vorteil, darauf zu hören, das zu machen, also die Technologie weiter zu verfolgen, auf die man Bock hat. Es kann auch ein bisschen dauern, bis man rausgefunden hat, was das ist und natürlich kann sich das auch ändern mit der Zeit. Man darf sich auch für mehrere Sachen interessieren, gar keine Frage. Aber ihr habt es doch schon alle mal gemerkt, ja. Wenn ihr besonders interessiert seid in einem Thema, fällt euch das Lernen gar nicht so schwer. Es ist vielleicht anstrengend, aber es macht Spaß. Ihr freut euch, wenn was funktioniert, wenn ihr was Neues daraus gelernt habt, wenn ihr besser werdet. Versus ihr müsst was lernen und euch merken, wo ihr gar kein Interesse dran habt. Das sind doch komplett unterschiedliche Welten. Deswegen, es ist sinnvoll, sich mal eine Weile das alles anzugucken, dann zu sagen, okay, ich glaube, das ist was mir Bock macht und sich dann darin zu spezialisieren, weil da kommt dann eins zum anderen. Das Lernen fällt einem einfacher, man findet einfacher Job in dem Bereich, weil man halt eben sich damit dann gut auskennt, kann dann in einem Bereich arbeiten, der einem gefällt, dann wird man wieder besser, man interessiert sich. Also das ist so ein Kreislauf, der sich selbst versorgt. Es ist eigentlich immer gut, was zu machen, was einem gefällt. Natürlich, wenn man jetzt so was ganz super Spezielles hat, so nach dem Motto, ich arbeite nicht gerne in der, also wenn jetzt jemand sagt, okay, IT-technisch gefällt mir nichts, außer diese eine COBOL-Library zu verwenden, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber meistens sind ja die Interessen der Leute nicht so extrem speziell, sondern es gibt dann Leute, die sagen, ich interessiere mich beispielsweise extrem für Cloud-Infrastruktur und wie man Sachen möglichst skalierbar machen kann oder für hochverfügbare Systeme oder sagen wir Linux allgemein oder es gibt ja doch schon etwas breitere Themengebiete. Oder wenn jemand sagt, ich finde das super spannend, wie man Continuous Integration macht, inklusive Rolling Deployments und solche Geschichten. Also, es gibt da so verschiedene Schwerpunkte, wo einen ja nicht alles interessieren muss. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der denkt sich, hey, ich wechsle gerne den ganzen Tag Druckerpatronen, meinetwegen, kann schon sein. Aber es bietet sich einfach an, das zu machen, worauf man Bock hat, weil man dann besser wird da drin, weil einem das Lernen nicht so schwer fällt, man muss eh relativ viel lernen und dann hat man gute Chancen, auch in einem Job zu arbeiten, wo man eben das tagsüber machen kann und Geld dafür bekommt, was einem eh Bock macht. Und das ist tatsächlich in der IT sowas, da hat man wirklich gute Chancen drin, das zu machen täglich, worauf man Bock hat.
Technologien, alle
agiler Enjoyer, ich habe keine Ahnung, was du immer für Zeug schreibst. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Deine Messages schwanken wild von der einen Seite in die andere Richtung. Ich habe keine Ahnung, ob man der Sache glauben kann oder nicht mittlerweile. Mich würde es nicht wundern, wenn es ein zweiter Account vom Chainlaw ist mittlerweile. Aber wenn es stimmt, dann Sadge, ja. Das ist natürlich blöd, wenn die Firma dicht machen muss, weil der Chef sich umgebracht hat. Also in so einer Situation war ich bis jetzt noch nicht und hab's auch nicht vor. Nicht, dass man da irgendwie großartig Einfluss drauf hätte, ja, aber ich hoffe nicht, dass ich das erleben muss. Aber ich muss aber prinzipiell sagen, wir haben ja letztens so eine Liste gemacht, was mir besonders wichtig auf der Arbeit ist. Und ich glaube, Jobsicherheit war bei mir gar nicht so weit oben. Ja, dann ist natürlich wirklich Kacke. So, also jetzt hören wir uns mal an, was er denn zu sagen hat, wie man 40.000 Euro im Monat verdient.
Setten an, die damit im Zusammenhang stehen. Oder
ob er uns nur seinen Kurs verkaufen will.
Ich sehe mich zum Beispiel auf Frontend, ich spezialisiere mich noch weiter auf React Und dann spezialisiere ich mich vielleicht noch weiter auf React im Zusammenspiel mit GraphQL. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und genau das schauen wir uns im heutigen Video an. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Clemens von der DevCraft Academy.
Ich habe ja immer noch die Vermutung, er will uns nur seinen Kurs verkaufen. Aber gucken wir mal. Und mal gucken, wo er das... Okay, ich meine, wisst ihr, was sein kann? Dass irgendwann mal ein Projekt fertig war und es gab dann irgendeine Prämie oder so einmalig. Aber naja, also, schauen wir mal. Also man muss halt sagen, komplett unrealistisch ist das natürlich nicht. Aber es ist schon, sagen wir mal, recht selten, ja. Also es ist durchaus im Bereich des Möglichen, wenn du jetzt irgendwie consultet wirst für ganz spezielle Dinge, die enorm kritisch für Unternehmen sind und wichtig sind, es nicht so viele Leute gibt, wenn du zu der Handvoll Leuten gehörst und was auch immer, aber ansonsten ist das schon, ja, man muss sich überlegen, das ist 500.000 im Jahr. Das ist schon ordentlich, ja. Boah, Alter, jetzt sag gut, er macht nicht so einen Krach, Mann.
Schauen wir uns zuerst Clemens, mal an, nicht so laut. Du dich spezialisieren solltest, was da die Vorteile sind.
Ja, aber Moment, dass ich 40.000 Euro im Monat verdiene, please.
Der erste große Vorteil ist, du hast weniger Konkurrenz. Je mehr du in die Tiefe gehst, desto weniger Leute gibt es, die jetzt genau die gleiche Spezialisierung haben wie du.
Das stimmt.
Auch dazu, dass du mit einem höheren Gehalt rechnen kannst, weil einfach du mehr aus der Masse herausstichst und es schwieriger ist, jemanden für die gleiche Position zu finden.
Das ist wahr. Vor allem, wenn du dann eine begehrte Technologie auch, sagen wir mal, auf ganz gutem Niveau kannst, dass du sagen kannst, hey, guck mal, ich habe damit schon Live-Systeme betrieben und ich kenne mich damit schon seit 5+ Jahren aus. Das ist halt was, was gerne gesucht wird versus, ja, ich habe mir das jetzt schon mal angeguckt und eigentlich habe ich gar keine Ahnung von, außer einen Udemy-Kurs gemacht, so.
Ein weiterer Vorteil ist, dass dein Karriereweg eigentlich klar vorgezeichnet ist. Du weißt ganz genau, du wirst immer tiefer in diese eine Technologie, in diese eine Spezialisierung reingehen, bis du da die Top-Expertin oder der Top-Experte bist.
Solange man Bock darauf hat. Ich finde, man sollte sich nicht quälen. Also wenn man jetzt heute, wenn man heute sagt, boah, ich stehe total auf Windows Active Directory und irgendwann nach 5-6 Jahren merkt, Alter, Windows suckt, ich mache jetzt Linux, dann sollte man das auch machen. Ich gehe davon aus, der Wandel wird bei mir in die umgedrehte Richtung nicht passieren.
Spezialisierung hat aber auch einige Nachteile. Allen voran, du bist nicht sehr flexibel. Auf dem Jobmarkt ist es so, oder im IT-Markt ist es so, dass gewisse Technologien, gewisse Spezialisierungen mal mehr und mal weniger nachgefragt sind.
Ja, das stimmt schon, wobei man sagen muss, nur weil du in was spezialisiert bist, heißt es ja nicht, dass du von den anderen Sachen gar keine Ahnung hast. Also um in Thema X super krasse Experte zu sein, das ist ja eher so eine Art Pyramide. Das Know-how. Es gibt ja dieses T-shaped, so nach dem Motto, ja, man kennt sich in einigen Bereichen aus und in manchen besonders expertenmäßig, aber ich finde, das ist eigentlich falsch dargestellt. Eigentlich müsste das, also realistischer Betracht, pass auf, krasse Paint Skills incoming. Realistischer betrachtet ist es ja eigentlich so. Ja, okay, das hier oben lasse ich mir gefallen. Man hat so ein bisschen Basiswissen und so, aber danach würde ich sagen, die Vertiefung sieht ja nicht so aus, wie es hier gezeigt wird, so. Die Vertiefung sieht ja nicht unbedingt so aus. Die Vertiefung sieht ja eigentlich eher, sagen wir mal, eher so aus hier, ja. Es ist eher V-shaped, weil, ganz ehrlich, sagen wir mal, das hier ist, nehmen wir mal irgendwas super, super spezialisiertes jetzt. Nehmen wir mal irgendwas im Kubernetes. Und sagen wir, du bist Experte für Argo CD hier Continuous, bla bla bla. So. Da bist du Experte für. Kennst dich richtig gut aus. Hast schon Source Code contributed und alles Mögliche. So, damit du das gescheit kennst, musst du erstmal dich weiter unten drunter musst du dich erstmal auskennen, generell mit Kubernetes. Damit du Kubernetes kannst, musst du dich unten drunter auskennen mit Linux. Da musst du dich hier, brauchst du oben drüber, brauchst du, keine Ahnung, Kenntnisse, was YAML angeht. Dann brauchst du Bash-Skript, Gedöns unten drunter, musst dich auskennen. Also, du hast dann ganz viele Sachen, worauf das irgendwie ein bisschen aufbaut. Und das hier ist voll mit Skills. Das heißt, wenn du hier in diesem einen Thema Experte bist, kannst du durchaus auch in anderen Bereichen was zu sagen, fundiert. Versteht ihr, was ich meine? Ich find dieses T-Shape so in Form von irgend so einem Binary Signal immer ein bisschen irreführend. Ist das eigentlich ja nicht?
Es kann also sein,
Und
dass.
unten drunter, ganz unten drunter, so gibt es ja noch so Base Skills wie man muss gut googeln können und sowas.
Du in einem Jahr
In
ganz viele
einem.
Aufträge erhältst oder ganz
Ach,
viele.
ich finde das Österreichische immer so geil. Wisst ihr, was ich meiner Meinung nach der schlimmste deutsche Dialekt ist? Also nehmen wir mal Schweizer und Österreicher und so mit rein. Wisst ihr, was ich finde, was der wirklich der mit Abstand schlimmste Dialekt ist? Ich weiß, dass viele Leute sagen, Sächsisch wäre der, sag mal, der ekligste Dialekt und Bayerisch wäre der coolste Dialekt oder so. Nee, finde ich nicht. Ich finde Sächsisch gar nicht so wild. Bayerisch finde ich auch ganz cool. Wisst ihr, was ich richtig scheiße finde? Ich hoffe, wir haben jetzt keine im Chat, kann aber sein, da hab ich aber Pech. Was ich richtig abartig finde, zuzuhören, ist so Berliner Deutsch. So ick. Ich kann das gar nicht nachmachen hier. Ich mag das nit. So. Das ist. Ich mag das nit. So, ich kann das gar nicht nachmachen. Ihr wisst, das ist so Paints-Champ, Alter. So dieser Berliner Dialekt. Dit it Berlin, genau. Ah, oh, das ist so schrecklich, Mann. Was ich bei den Österreichern immer cool finde, oder was heißt cool finde, das hört sich so. Es hört sich teilweise so ein bisschen schleimig an, teilweise, wenn die Österreicher. Ich kenne mich mit Bund. Weiß nicht, haben die überhaupt Bundesländer? Verschiedene Bereiche nicht aus. Aber so Richtung Wien oder so, das hört sich so schleimig an, teilweise. Aber letztendlich. Geht's wahrscheinlich jedem ähnlich. Dort, wo ihr herkommt, das findet er nicht wild. Ich finde Hessisch zum Beispiel nice, weil ich kenne das halt hier aus der Umgebung. Und ich habe mit keinem, also wie gesagt, ich habe mit keinem deutschen Dialekt irgendwelche Schmerzen. Nur Berliner Deutsch, so dieses Berlinerisch, das finde ich richtig Paints-Champ zuzuhören. Ich musste übrigens diese Woche meine Englisch-Skills schärfen. Ich habe stundenlang mit einem Spanier in Teams gehockt und wir haben Kubernetes-Kram debuggt. We are all sitting in one boat. Und ich bin immer wieder erstaunt nach einer Weile. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann geht's eigentlich. Ich habe immer bei Englisch das Problem. Ich verstehe das meiste ohne Probleme. Ja, ich gucke ja, okay, mein OS ist nur englischsprachig. Ich lese zum größten Teil englischsprachige Sachen. Ich gucke zum größten Teil englischsprachige Videos. Ich schaue Filme und Serien und so, größten Teil auf Englisch. Also, ich verstehe das meiste ohne Probleme. Also gut, es gibt ein paar abgedrehte Sachen, wo du wirklich gar nichts verstehst. Aber, also zum Beispiel, wenn man sich Serien aus UK anguckt, dann ist das ganz nice, aber manchmal, wenn die dann irgendwelche so irischen oder schottische Akzente haben, da verstehst du gar nichts, Alter. Nee, exklusiv verstehst du nicht, weil der Typ so schnell redet, für die Wörter verschluckt, ja. Nee, aber ich hab letztens die ersten zwei Staffeln Sherlock geguckt. Danach fand ich es übelst dumm, da ich habe nicht weitergeguckt, aber die ersten zwei Staffeln. Wirklich, wirklich nice. Und die haben die ein oder anderen Charaktere drin. Die haben so einen übelsten, weiß nicht, was das ist, irischen oder schottischen Akzent. Verstehst nix. Verstehst nix. Und was ganz krass ist, wo ich wirklich gar nichts verstanden habe, das war ein Film, ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß. Das war ein Film mit Brad Pitt, wo der irgendeinen Boxer gespielt hat. Und der hat auch irgend so einen komischen schottischen Dialekt oder so gesprochen. Also, ey, ohne Scheiß, nix. Du hast nix verstanden. Aber wenn sich beide Seiten Mühe geben dabei, ist das eigentlich kein Problem. Was ich das Problem habe mit Englisch reden, ist halt, ich habe so wenig Übung, was Englisch reden angeht. Ja, wenn jemand den Satz sagt, ich verstehe alles, ich kenne die Wörter an sich, aber mir fallen die Wörter nicht unbedingt beim Selbstreden so spontan ein. Und wenn man das ein paar Stunden gemacht hat oder ein paar Tage am Stück immer wieder, man gewöhnt sich dran. Ich habe das auch bei der Gamescom immer gemerkt. Ja, ersten halben Tag übelst rumgestottert, danach geht's eigentlich. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Wie hieß denn dieser Film mit Brad Pitt? Schreibt man den so? Boxer? Wie? Snatch! Genau, das meine ich. Alter, du verstehst nichts. Du verstehst einfach gar nichts. Wenn der Typ redet in dem Film. Aber das geht nicht nur mir so. Das geht übrigens auch Englisch Native Speakern so. Das ist Absicht. Es scheint wohl Absicht zu sein, dass man da nichts versteht. So, aber jetzt hören wir uns erstmal an, wir 40.000 Euro im Monat. Wir sind sidetracked worden. Wie verdient man 40.000 Euro als Softwareentwickler im Monat? Da waren wir doch gerade dabei.
Es kann also sein, dass du in einem Jahr ganz viele Aufträge erhältst oder ganz viele Jobangebote und im nächsten Jahr flacht das eher ab.
Ja, das ist ja auch eines der Sachen, warum manche keinen Bock auf Freelancen haben, weil da halt einiges selbst nicht beeinflussen kannst. Wobei ich glaube, aktuell dürfte es für Freelancer wirklich nice sein.
Ab und schlimmstenfalls wirst du vielleicht sogar arbeitslos. Das kann bis dahin gehen, dass deine Technologie, auf die du dich spezialisiert hast, irgendwann komplett veraltet ist und die Nachfrage komplett einbricht. Das müsstest du halt rechtzeitig erkennen und dann eine neue Spezialisierung wählen. Was aber natürlich schwierig ist, weil es lange Zeit dauert, bis man so eine Spezialisierung sich erworben hat.
Ja, aber gut, ich meine, das geht nicht von heute auf morgen. Dementsprechend muss man auch sagen, wenn man halt im Bereich, nehmen wir mal ein Beispiel von eben, ja, du bist halt irgendwie super spezialisiert, was Argo-CD und Continuous Deployment angeht und hast da auch schon Source Code contributed, was auch immer. Das ist das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. So, und mal angenommen, die stellen das Projekt jetzt ein und alle benutzen nur noch Flux oder sowas. Das ist so ein Konkurrenzprodukt dazu. Ganz ehrlich, du, das ist ja kein T-Shirt, ist ja ein Pyramidenshape. Du behältst dir dein Linux-Wissen, du behältst dein Cloud-Wissen, dein Kubernetes-Wissen und sattelst da halt um auf Flux, ja. Also ist ja, du fängst ja nicht bei null an, nur weil du in, wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das ist jetzt echt überbewertet. Und zumal du dich ja auch prinzipiell für den Cloud-Bereich dann interessierst, sollte sich ja jemand, gerade auch ein Freelancer, der Absicht hat, dann auch in Zukunft gute Jobs zu bekommen, auch mit dem Ökosystem weiter beschäftigen und sich auch neue Technologien angucken. Ich glaube, das ist eigentlich gar kein so großes Problem. Es sei denn, man ist COBOL-Entwickler und auf IBM Host spezialisiert oder sowas. Ja, dann könnte es ein bisschen schwierig werden.
Ein weiterer Nachteil ist, dass du Gefahr läufst, irgendwann das Interesse zu verlieren. Du committest dich sozusagen jahrelang mit einer Spezialisierung zu arbeiten und es könnte sein, je nachdem, was du für eine Persönlichkeit bist, dass du dir irgendwann denkst, bah, jetzt habe ich aber schon langsam wirklich genug davon.
Macht ja nichts. Man muss ja nicht von heute auf morgen quitten. Das ist ja meistens so ein schleichender Prozess. Du denkst, oh, pff, so, also wirklich groß interessiert es mich nicht mehr. Aber dafür interessiert mich jetzt was anderes. Und das andere kann durchaus in einem ähnlichen Bereich sein. Also ich sehe das große Problem noch gar nicht.
Du kannst was anderes machen und dann kommst du eher ein bisschen schwieriger da wieder raus, weil du diese Weichen ja schon gestellt hast und eigentlich nichts anderes.
Ja gut, du kannst dich von heute auf morgen kündigen, aber du kannst dich ja trotzdem mit der neuen Technik beschäftigen. Musst du ja eh früher oder später.
Außer deine Spezialisierung. Jetzt schauen wir uns mal die Vorteile an, wenn du Generalistin oder Generalist bist. Dein größter Vorteil ist
aber ich will auch 40.000 Euro im Monat verdienen.
Anpassungsfähigkeit. Egal, wie sich jetzt der Jobmarkt oder der Technologiemarkt entwickelt, du wirst immer einen Platz haben, weil du...
Oh Gott, das ist ein richtiges Blablabla, Alter.
Oder mit sehr starke Fähigkeit, Probleme zu lösen. Du hast immer das Nachteil ist, wenn du jetzt ein einzigartiges Skillset aus Development Skills, Produktentwicklungsskills.
Ich glaube, da kommt nichts mehr, Leute.
Und auch Fähigkeiten im Umgang mit Menschen mitgebracht haben.
Gibt es sowas? Gibt es sowas, der dann zusätzlich auch noch Skills im Umgang mit Menschen hat, oder wie?
Und so habe ich als Freelancer teilweise in Spitzenmonaten über 40.000 Euro verdient.
Ja, nice, Radu, okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, so. Ich hab gedacht, da kommt jetzt irgendwie der super krasse Hyper-Tipp. Also das ist tatsächlich selten. Ahnung zu haben, in der Tiefe von der Technik Projektgedöns machen zu können und Skills mit Menschen zu haben. Also, das geht ja eigentlich alles gar nicht in einem. Das geht ja alles gar nicht. Wie soll das sein? Wie willst du das machen? Kennst du das? Nö. Gucken wir mal. Was macht der denn? Professional Software Development. Besser werden mit jedem Video. Der Chuck Norris Entwickler. Ja, der Rockstar Entwickler ist out. Größter Fehler der Softwareentwicklung, viele machen. Okay.
Anfang der Woche haben 9 Softwareentwickler bei meinem Kunden gekündigt. Das komplette Softwareentwicklungsteam der Firma. Und das ist eine absolute Katastrophe, denn dieser Kunde hat neben den 9 Software...
Ja, wahrscheinlich hat er sich auch dafür die letzten 2 Jahre doof angestellt, wenn ihm alle Leute abhauen.
Entwickler noch weitere 55 Mitarbeiter. Und das einzige Produkt dieses Unternehmens, was verkauft wird, ist das Softwareprodukt, was genau dieses Softwareentwicklungsteam entwickelt. Und dieses Produkt... Das hat wirklich ernsthafte Probleme. Der Quellcode ist unglaublich komplex, es sind riesengroße Quellcode-Mengen, es sind unterschiedliche Sprachen, unter anderem sogar VB6. Es ist ganz, ganz dringend, dass dieser Code von dem Team, was sie dort auskennt und was diesen Code geschrieben hat, refactored wird. Aber so katastrophal das auch alles ist, irgendwo verstehe ich die Entwickler und ich denke, ich hätte genauso gekündigt.
Also wenn das gesamte Entwicklerteam abhaut, dann muss der Arbeitgeber die letzten Jahre wahrscheinlich über grundsätzlich irgendwas verkackt haben, sonst haut nicht ein komplettes Softwareentwicklerteam ab.
Ich bin mir ziemlich sicher, du auch. Und genau das Thema werden wir heute mal ein bisschen tiefer legen. Das Problem, um das es hier geht, ist das Problem, was 90% der Unternehmen da draußen haben. Und ich zeige dir heute mal, warum dieses Problem nicht nur für meinen Kunden gefährlich ist und jetzt in der Katastrophe endet, sondern auch vielleicht für dich und für dein Unternehmen ein absolutes Problem werden könnte. Und das alles versuchen wir heute in unter 15 Minuten. Das wird ein sportliches Programm. Ich würde sagen, wir legen los. Nach dem Intro viel Spaß.
Ich hoffe, man muss nicht in die Gruppe dafür kommen.
Wenn ein Unternehmen damit beginnt, Software zu entwickeln, startet das Ganze fast eigentlich immer gleich. Wir haben einen einzigen oder sehr wenige Entwickler und die arbeiten...
Der hat einen mega spitzen Zahn unten, guck mal. Guck mal hier, da übelst spitz.
Arbeiten an einem Produkt.
Da weiß ich nicht, wie ich da gerade drauf komme.
Das Produkt ist natürlich nicht von vornherein marktfähig, sondern wird ein Stück weit entwickelt und dann irgendwann wird es verkauft, wird es also dem Kunden, dem Markt angeboten.
Das habe ich tatsächlich auch erlebt schon, das war, als ich noch beim Provider gearbeitet habe, die haben dort ein Lotus Notes Plugin entwickelt. Ja, Leute, das war 2007, Lotus Notes ist schon, da war Lotus Notes noch der heiße Shit, ja. Die haben ein Lotus Notes Plugin entwickelt für sich selber und irgendwann haben sie festgestellt, dieses Plugin könnte man ja auch verkaufen. Und dann gingen die Probleme los. Dann haben sie nämlich Sachen verkauft, die nur sehr rudimentär in dem Plugin implementiert waren. Ich weiß nicht, ob Plugin das richtige Wort für Notes ist, Add-on, wie auch immer. Irgendwas, was mit Lotus Notes zusammenarbeitet. Die nur sehr halbherzig implementiert waren, halt genau das, was der Provider gebraucht hat. Aber nicht so sehr, was die Kunden, die das evaluiert haben oder teilweise sogar gekauft haben, gebraucht haben. Und dann hatten sie das Problem, es wurde von einem internen Tool mit, ja, keine Ahnung, das interne Tool hatte vielleicht 3 Entwickler oder so, zu einem Produkt, was sie verkauft haben, aufgemotzt. Und das war halt nie dafür gedacht und dementsprechend ging das auch komplett in die Hose. War in Java entwickelt, logischerweise, weil Lotus Notes und so. Ja. Und da sind auch viele Entwickler abgehauen. Das, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin. Ja. Da sind auch viele Entwickler abgehauen dann mit der Zeit. Also das war auch eine Zeit, wo das Unternehmen extrem gewachsen ist. Innerhalb von 2 Jahren oder so von 50 Leute auf 250 Leute und so. Gut, mag jetzt vielleicht für manche nicht viel sein, aber in Prozent ist es enorm viel, ja, von 50 auf 250 Leute. Und auch viele Entwickler und so. Und das war sehr frustrierend auch. Viele Leute sind dann auch in der Probezeit teilweise schon wieder weg. Zum Beispiel ein Beispiel, was ich bringen kann, wo man sieht, was da halt schief gelaufen ist. Also wie gesagt, beim Provider damals, was schief gelaufen ist. Und zwar, die haben versucht, ein komplettes Team fast abzuwerben von einem Konkurrent oder von einem irgendwie dort in der Region, ja. Das war quasi irgendwie 5 Leute unter Teamleiter und sowas. Die haben sich versucht abzuwerben. Und ich kenne nur die Story. Ich war da nicht live dabei. Das ist ja nicht in Frankfurt gewesen. Ich weiß, dass damals alles schon geklärt war. Und der Teamleiter, den sie da halt auch einkaufen wollten für die Position, ich weiß gar nicht, ob das alles dann vom gleichen Team war. Zumindest der Typ, den sie als Teamleiter einstellen wollten, ist an dem Tag erschienen zum Vertrag unterschreiben. Da haben sie ihm den Vertrag vorgelegt, da hat er reingeguckt, hat gelacht und ist wieder gegangen. Das heißt, die haben ihm im Vorfeld Sachen erzählt, die schlicht und ergreifend so, also entgegengesetzt zu dem waren, was im Vertrag stand. Eines der Sachen habe ich ja auch schon im Video thematisiert, das war das Schulungsprogramm, wo du am Samstag Schulungen machen musstest und es nicht als Arbeitszeit gezählt hat und solche komischen Dinger. Der hat gelacht und ist wieder weg. So wurde mir das überliefert. Und tja, das war auch die Zeit, wo es dann dort richtig bergab ging. Und ein Jahr später bin ich ja dann, naja, 2 Jahre später bin ich auch abgehauen. Damals war ich ja noch in der Ausbildung und danach, nach der Ausbildung, bin ich schon auch abgehauen. Ja, okay, jetzt hören wir zusammen mal an.
Einer Entwickler all die Tätigkeiten, die in der Softwareentwicklung durchgeführt werden müssen. Das heißt, er ermittelt die Anforderungen, er stellt die Architektur. Klar, irgendwann wird es verkauft, wird es also dem Kunden, dem Markt angeboten. Dabei übernimmt dieser eine Entwickler all die Tätigkeiten, die in der Softwareentwicklung durchgeführt werden müssen. Das heißt, er ermittelt die Anforderungen, er stellt die Architektur, implementiert das Ganze,
testet. Ehrlich gesagt, wenn es so ein kleines Produkt ist, programmiert er wahrscheinlich erstmal einfach drauf los und im Nachhinein stellt man dann fest, ups, da war ja einiges nicht so eine gute Idee dran.
Das stellt es bereit und überwacht dann den Betrieb, macht also Support. Jetzt ist natürlich das Ziel von Unternehmen, mit dieser Software Umsatz zu machen. Umsatz machen reicht Unternehmen natürlich nie, sondern wir wollen Umsatz im Laufe der Zeit steigern. Dieses Wachstum kann jetzt in 2 unterschiedliche Richtungen gehen. In der einen Richtung wird das Produkt, was von dem Softwareentwickler entwickelt wurde, immer größer gemacht. Das heißt, es wächst immer weiter und um dieses Produkt herum wird dann eben dieses ganze Unternehmen aufgebaut. Das heißt, wir haben Marketing, Vertrieb, Support und was dann nicht nur alles zugehört und alles kümmert sich mehr oder weniger um dieses eine Kernprodukt des Unternehmens. Die zweite Richtung, in die es gehen kann, ist, dass wir nicht ein großes Kernprodukt haben, sondern dass wir neben dem einen Tool, was der eine Entwickler entwickelt hat, noch viele andere weitere Softwareprodukte entwickeln. Den Umsatz also nicht mit einem Kernprodukt machen, sondern ihn auf sehr viele kleinere Produkte und Tools steuern.
Nachvollziehbar.
Genauso wie diese beiden Entwicklungsarten sich unterscheiden, unterscheidet sich auch die Mannschaft, die diese beiden Arten entwickelt. Wenn wir nur ein einziges Produkt in so einem Unternehmen entwickeln und dieses Produkt immer größer wird, dann machen wir das meistens mit einem Softwareentwicklungsteam. Das heißt, um dieses eine Produkt herum gibt es nicht mehr nur diesen einen Entwickler, sondern es wachsen immer mehr.
Jetzt wird es fast ja schon ein bisschen BWL-mäßig hier.
Entwickler außenrum. Wir skalieren also unsere Entwicklungskapazität.
Diagonal wird skaliert, dann hat man die Probleme nicht mehr.
Indem wir neue Softwareentwickler dazunehmen. Wenn wir jetzt die zweite Entwicklungsart haben, dass wir also in dem Unternehmen.
Dreidimensional eigentlich. Nicht nur diagonal, sondern. Wie heißt das, wenn man dreidimensional was macht? Also mal angenommen, gibt es dafür überhaupt ein Wort? Ja, also mal angenommen, man hätte hier X und Y, man hätte irgendwie noch Z, so, und ich würde jetzt hier so schräg skalieren in alle Achsen. Wie heißt das dann? Dreidimensional diagonal skalieren, oder wie?
Sehr viele Produkte haben, macht man das meistens in einer Gruppe. Das heißt, wir haben mehrere Entwickler in der Abteilung und jeder von diesen Entwicklern ist für ein oder für mehrere Softwareprodukte und deren Weiterentwicklung zuständig. Wollen wir jetzt also wachsen, bedeutet das, dass wir mehr Anforderungen bekommen, mehr Quellcode implementieren müssen, mehr testen, mehr bereitstellen müssen, mehr Support machen müssen und damit wächst quasi die Entwicklungskapazität in unserem Unternehmen. Und dabei ist es jetzt egal, ob wir ein Entwicklungsteam haben oder eine Entwicklungsgruppe haben. Man muss jetzt in der Softwareentwicklung an all das denken, was man für eine ordentliche Softwareentwicklung benötigt. Ja. Am Anfang gibt es in der Softwareentwicklung mal viele Leute im Unternehmen, die eine Idee haben, was das Produkt können sollte, in welche Richtung es gehen sollte. Und meistens haben...
Das ist eher ein BWL-Video, oder? Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Wir gucken uns das Fallbeispiel an, okay? Leute, ich skippe das mal einfach. Was bei meinem Kunden schief lief, das gucken wir uns an. Den Rest, glaube ich, weiß ich, ist mir zu BWL angehaucht.
Warte. Was genau ist jetzt bei meinem Kunden passiert? Na, ich denke mal, auf der einen Seite schon ein sehr starker Fokus auf den Umsatz und auf Umsatzsteigerung, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr viel Unwissenheit über das Softwareentwicklung. Das heißt, viele von den Dingen, die wir hier gerade besprochen haben, die waren da einfach bei den Entwicklern nicht bekannt, auch im mittleren, oberen Management nicht bekannt. Als ich vor anderthalb Jahren in das Projekt dazugekommen bin, habe ich ein absolutes Chaos vorgefunden. Wir haben eine unglaublich große Anwendung gehabt. Diese Anwendung war in verschiedene Programmiersprachen entwickelt, 3 Stück, eine davon war VB6, in einer unfassbar grausamen Architektur. Und die Entwickler waren unglaublich unzufrieden, unglaublich gestresst. Einer hatte sogar mittlerweile schon Burnout bekommen. Das Ganze hat genauso angefangen in dem Unternehmen, wie ich es eben beschrieben habe. Am Anfang gab es eine Idee, es gab einen Entwickler und dieser Entwickler hat dieses Produkt entwickelt. Dann kam das Wachstum, das heißt, es kamen mehr Kunden dabei, es kamen immer mehr Anforderungen da rein, der eine Entwickler reichte
die Pizzataste. Okay.
Nicht mehr aus, es gab mehr Anforderungen, es musste mehr Support gemacht werden, es musste mehr bereitgestellt werden und genau dann nahm das Problem eigentlich seinen Lauf. Denn der richtige Schritt wäre es jetzt gewesen, weil das eine Produkt immer weiter gewachsen ist, daraus ein Softwareentwicklungsteam zu machen, also ein neues Softwareentwickler anzustellen und dann diese benötigten Rollen, die wir eben gesehen haben, alle zu verteilen. Natürlich nicht nur auf Softwareentwickler, auch vielleicht auf Product Owner, auf DevOps Engineers oder was auch immer. Aber mein Kunde hat den großen Fehler gemacht und hat diese Software, die Software an sich, in Bereiche aufgeteilt.
Ah.
Und hat jedem von diesen Bereichen einem Softwareentwickler zugewiesen. Das heißt, in Wirklichkeit gab es in dieser Abteilung kein Team, sondern eine Gruppe. Ja. Und jeder Entwickler in dieser Gruppe hat einen Bereich des Software unter seiner Verantwortlichkeit gehabt und musste eben genau all diese Tätigkeiten, die wir eben gesehen haben, übernehmen. Aber wie schon in unserem Beispiel eben, mangels Zeit und weil die Entwicklungsgeschwindigkeit sonst zu langsam gewesen wäre, hat man nur die absolut notwendigen Tätigkeiten.
Ja, okay, das habe ich auch schon manchmal beobachtet. So nach dem Motto, ja, eigentlich müsste man das, das, das und das machen, aber das ist doch jetzt gar nicht so wichtig. Lass uns mal lieber auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Okay, aber dann fragt man sich, warum dann das, das und das überhaupt in den To-Dos drin steht, wenn man es doch einfach weglassen kann.
Also es wurde ein Mindestmaß an Anforderungen aufgenommen, es wurde die restliche Zeit in Implementierung investiert und dann nebenbei noch ein bisschen Bereitstellung und Support gemacht. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass wir eine Anwendung hatten mit insgesamt 10 Entwicklern irgendwann mal, also die in 10 Teile aufgeteilt war. Der eine ist, wie gesagt, mit Burnout ausgeschieden. Wir haben also dann einen Bereich gehabt, für den gar keiner mehr zuständig war und 9 Bereiche, wo wir komplett unterschiedliche Architekturansätze hatten. Unterschiedliche Codierstile, teilweise sogar unterschiedliche Programmiersprachen. Ich sagte eben schon, ein Teil, das ist der ältere Teil, war sogar noch in VB6. Und diese Fehlentscheidung, dieses Chaos, das hat dann wirklich zu ernsthaften Konsequenzen im Projekt geführt. Die Entwickler hatten ständig Kundenkontakt, mussten ständig mit den Kunden, mit den Stakeholdern reden.
Monka S, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
Und aufgrund der fehlenden Produktvision und weil die Anforderungen nicht ernst genommen wurden, gab es immer wieder Nacharbeit. Bei den 9 verschiedenen Softwareentwickler, die an 9 Anwendungsteiler, gab es 9 unterschiedliche, krass unterschiedliche Architekturformen. Es gab keinerlei Tests, das Deployment hat ewig gedauert, wurde nur ganz selten gemacht, es gab keinen wirklichen Prozess und es wurde sich weder im Bereich der Arbeit verbessert oder natürlich noch im Bereich der People verbessert. Und um in diesem Chaos dann in irgendeiner Art und Weise noch Leute einarbeiten zu können, musste man einfach unglaublich viel Zeit in die Leute investieren und dieses Onboarding des neuen Entwicklers hat ewig gedauert. Das hat jetzt auf der einen Seite nicht nur zu massiver Unzufriedenheit bei den Entwicklern geführt, sondern irgendwann auch bei den Kunden, weil sich dieses ganze Chaos auch auf das Produkt ausgewirkt hat. Es gab immer mehr Fehler, die Zeiten für einfachste Feature wurden immer...
Wisst ihr, das ist auch so ein Ding, also es gibt gute Manager, es gibt auch viele unfähige Manager. Es ist halt sowas wie in jedem Job, es gibt auch sehr viele unfähige Programmierer oder Softwareentwickler oder Admins oder sonst was. Man muss halt die Gescheiten finden, die was taugen. So. Ich sag mal, 80-90% der Leute können eigentlich nur 0815 Zeug und verkacken es bei etwas komplizierterem. Ja, das ist bei Managern auch so. Muss halt die Gescheiten finden. Und gescheite Manager sind dann auch in der Lage, die Leute dort einzusetzen, wo sie eben ihre Stärken haben. Und das ist nicht unbedingt bei Technikern immer der Endkundenkontakt und Support. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das fuckt die Leute nur ab. Leute, ich würde nie im Leben einen Job machen, wo ich permanent Kundenkontakt hätte. Hätte ich einfach keinen Bock drauf. Weil Kunden auch prinzipiell immer unzufrieden sind. Zu Recht wohl auch. Weil wer weiß, was ihnen das Marketing und der Vertrieb verkauft hat, was nicht richtig funktioniert oder gar nicht da ist. Sie sind wahrscheinlich zu Recht unzufrieden, aber ich will mich damit nicht auseinandersetzen müssen. Mein Job sollte sein, stabile und ordentlich programmierte Software abzuliefern, wenn ich Entwickler bin. Bin ich ja nicht hauptberuflich. Und ja, da verkacken es auch viele. Gute Manager sind wichtig. Ich bin niemand, der sagt, ja, irgendwelche Prozesse und Management, Führungskräfte, so brauchst du nicht. Ich weiß, vertreten in der IT viele Leute, aber ganz im Ernst, viele Leute in der IT haben nicht die Skills dafür, umgedreht aber auch nicht. Ja, also es ist selten ein guter Manager, auch gleichzeitig ein guter Programmierer und ein guter Programmierer, ein guter Manager oder ein guter Admin, ein guter Manager umgedreht. Ab und zu mag es das mal geben, aber das kommt nicht oft vor. Die haben genauso einen Job wie alle anderen auch und den sollen sie, du merkst, wenn sie den gescheit machen. Eine gute Führungskraft sorgt zum Beispiel dafür, dass du weißt, was du machen sollst und was du nicht machen sollst, wie was gemacht werden soll, dass klare Vorgaben existieren und die sorgt auch dafür, dass dir die Leute nicht direkt auf den Sack gehen können mit irgendwas. Die sagt dann, weißt du was, schick den mal zu mir, wenn er Probleme damit hat. Ja, und er sorgt dann auch dafür, dass du nicht die Arschkarte hast, wenn das nachts kaputt geht, obwohl du im Vorfeld ja schon darauf hingewiesen hast, dass das keine gute Idee ist und sowas. Also gerade klare Vorgaben und wie man quasi, wie soll ich das sagen, so sicher was macht, das sind Vorgaben, das ist echt essentiell von einer guten Führungskraft, dass sie das machen. Ja? Also wenn du dich daran hältst, eine Sache, den Vorgaben entsprechend umzusetzen, dann kann dir keiner im Endeffekt einen Strick draus drehen. Und wenn das einer versucht, dann muss deine Führungskraft sagen, nee, so nicht. Und eine schlechte Führungskraft knickt dann ein und sagt, oh ja, da muss ich aber nochmal ein ernstes Gespräch mit unseren Mitarbeitern führen. Sowas. Also, es gibt sehr viel schlechte Führungskräfte, es gibt aber auch ein paar gescheite. Und das ist wie überall, so wie 80-90% der Admins kacke sind oder der Entwickler wahrscheinlich kacke sind, sind auch 80-90% der Führungskräfte kacke. Also, die meinen, dass sie es können.
Länger. Wir haben also dann vor anderthalb Jahren einen Plan geschmiedet. Das erste war, dass wir natürlich das Ganze, diese Gruppe, in ein Team transformiert haben. Dazu haben wir gesagt, das können wir relativ kurzfristig machen und dann versuchen wir, all die relevanten Rollen zu besetzen.
Scrum Master! Das ist das Erste, was man braucht. Ohne Scrum Master und das dreidimensional diagonal skaliert wird, geht nichts. Wie soll das sonst agil und modern funktionieren?
Natürlich momentan es Fachkräfteprobleme gibt, die alle ausgebildet werden müssen, haben wir gesagt, okay.
Die sollten Peter Aguilé anheuern.
Sagen wir, innerhalb von einem Jahr sollten die Rollen besetzt werden und innerhalb von zwei Jahren sollen die wirklich komplett in ihre Rolle eingearbeitet sein. Nebenbei musste natürlich ein Refactoring gemacht werden, weil die Anwendung sehr komplex war, die Architekturstile unterschiedlich waren.
Und mindestens einmal am Tag retrospektive Planning und Review machen. Ich persönlich bin ja der Meinung, man sollte diese ganze Agilitätssache noch übertreiben. Man sollte keine zweiwöchentliche Sprints machen, sondern man sollte Mikrosprints machen. Also man macht vier Stunden am Tag Sprintplanung und vier Stunden am Tag arbeitet man. Und ich glaube, wenn ich das auf einer Konferenz mal ordentlich verkaufen würde, gäbe es bestimmt Leute, die würden das sogar probieren wollen. Ne? Ich glaube, man kann da fast alles verkaufen, wenn man es gut rüberbringt. Halbe Stunde Sprint, halbe Stunde Arbeit. Auch keine schlechte Idee. Nanosprints, genau. Ja, Moment, nee. Halbe Stunde Planning. Halbe Stunde arbeiten, halbe Stunde Review, halbe Stunde Planning, halbe Stunde arbeiten. Also eine Stunde labern versus eine halbe Stunde arbeiten. Ich glaube, das klingt gut, so sollte man das machen. Und wir dürfen es dann auch nicht mehr agil nennen, sondern das muss doch eine Steigerung zu agil sein. Das ist dann quasi Mikrosprints, Nanosprints, das ist dann quasi Hyper-Agile oder sowas. Das braucht noch einen richtig schönen, griffigen Namen. Agile 2.0 oder sowas. Und dann müssen wir uns auf irgendwelche Konferenzen stellen und das anpreisen, wie geil das ist. Und irgendeine Consulting-Firma aufmachen. Twitch-Chat, Fivehead Consulting. Das wäre eigentlich mega gut, ein mega guter Unternehmensname, oder? Fivehead. Fivehead Solutions gibt's schon. Ups, falsch. Fivehead Solutions. Fivehead GmbH. Wait a minute. Die schreiben das sogar noch so. Bei Fivehead. Wie ist das Fivehead-Team? Ja, das sind garantiert Twitch-Gucker Fivehead. Erklären die auch, wo der Name Fivehead herkommt? Nee, ne? Lustig, dass es das gibt. Die Fivehead GmbH ist auch nicht verkehrt. In Hessen ist das. Wo ist das? Wo ist das? Zeig mal her. Fivehead Solutions. In Lich. Wo ist Lich, Alter? Okay, wo ist Frankfurt? Hier unten. Ah, okay. Ja, ich wohne ja hier so. Das ist eine ganze Ecke weg. Fivehead Solutions. Monka ist erlaubt. Okay, lass uns mal das Video fertig gucken.
Absolutes Chaos war. Und wir haben geplant vor einem
Jahr. War ein neues Video. Eigentlich müsste ich heute was aufnehmen.
Ja, das sind ungefähr 8 Jahre.
Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
Mit 80% Kapazität, 20% hätten wir für die neue Feature-Entwicklung genutzt, um dieses Refactoring abzuschließen. Das Ganze haben wir der Geschäftsführung vorgestellt. Alle haben den Fehler eingesehen, haben die Notwendigkeit gesehen, haben das Ganze dann quasi, haben uns das Commitment geholt und dann ging das Ganze los. Aber nach einem Jahr, jetzt ist ein bisschen mehr als ein Jahr vergangen, ist nichts passiert. Ah. Keine Rolle besetzt, kein Refactoring.
Ja, ist die Frage, woran es liegt. Gab es vielleicht gar keinen, gab es gar keinen richtigen Rückhalt. Ne? Die haben bloß gesagt, sie finden es toll, aber haben es nicht
gestartet, mitgemacht. Nichts ist passiert. Woher, es stimmt nicht ganz, es sind Rollen besetzt worden. Und zwar im Marketing. 2 Leute, einer im Vertrieb, um den Umsatz weiter zu steigern. Da hätte ich gekündigt. Genauso wie die Entwickler. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich verstehe sie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch nicht anders reagiert hättest. Und am Ende des Tages muss ich einfach zusammenfassen, da hat der Kunde es auch nicht anders verdient.
Ja.
Wenn du es besser machen willst, wenn das bei euch nicht passieren soll, dann fang hier am besten mit den...
Und er ist wahrscheinlich dann auch instant Rage quittet. Max gründet den CACW Solutions GmbH, um CACW as a Service zu vermarkten. CACW as a Service ist eh das nächste große Ding. Also wer sich fragt, CACW as a Service gibt's wirklich. Das ist CACW as a Service. Ist aber noch nicht Kubernetes ready, Leute. Was ist da los? Es wird nur per Ansible einen Server aufgebaut. Und bei Hetzel eine VM angelegt. Das ist nicht Kubernetes ready, CACW as a Service. CACW as a Service ist eigentlich nur ein Übungsprojekt, um... Ich glaube, um Containerisierung zu testen, immer wenn wir irgendein Testprojekt brauchen, nehmen wir CACW as a Service. Das kann nichts. Das ist eine ASP.NET Core-Anwendung mit einer Datei, die nichts macht, außer Bilder zu rotieren, ja? Also, das ist alles von der Logik her. Das habe ich schon öfters benutzt, um irgendwelche anderen Sachen auszuprobieren. Ja, Container-Images bauen, deployen in irgendeinen Cluster. Dafür bietet sich CACW as a Service halt immer an. Dieses Jahr wird das Jahr des CACW as a Service. Ja, auf dem Linux-Desktop. Ganz wichtig. Okay, was haben wir denn sonst noch zu bieten hier? Das hatten wir gerade
vor vielen
schon. Das könnten wir uns auch angucken, aber 30 Minuten waren wir nachher.
Guck mal hier.
Was haben wir das hier? Mein erstes Mal macOS, komme ich zurecht? Also, womit ich unter macOS nicht zurechtgekommen bin und auch nie richtig warm geworden bin, ist diese Control-Taste. Oder wie heißt das? Das heißt Control, oder? Diese Mac-Taste. Die hier. Mein Gott. Warum kommt man da nicht auf das Bild? Ja. Control Option Command-Taste meine ich. Command-Taste. Also auf der anderen Tastatur hast du ja nur Control Windows Alt. Und jetzt, das ist ein bisschen weird Champ. Da komme ich nicht mit klar. Alter, wie viel kostet so eine fucking Low-Profile-Tastatur? Ganz ehrlich, die sind auch alle nicht mehr ganz dicht. 205 Euro.
Guck mal hier, das bin ich, wie ich mich jahrelang immer über Apple-Rechner aufgeregt habe, wenn ich mal kurzzeitig einen benutzen musste. Wo ist das Ad-Zeichen? Wieso geht hier kein Copy-Paste? Was soll Finder jetzt sein?
Ja, das Startmenü quasi.
Wieso gibt es keine Entfernen-Taste? Und guck mal hier, das bin ich, wie ich meinen ersten eigenen Apple-Rechner zum ersten Mal anschalte.